Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Erfreulicherweise haben dann doch alle der Sonne noch mal kurz Lebewohl gesagt und sich im Kamphausensaal eingefunden. Wir sprechen heute mit jemandem, den man erfreulicherweise wie kaum einen in der deutschen Fernsehlandschaft, Medienlandschaft gar nicht mit Jobtitel vorstellen muss. Herr Kofler, Georg Kofler ist unser Gast. Herzlich willkommen beim Medienforum NRW.
Dankeschön.
Ich habe mir das jetzt deswegen so einfach gemacht, weil Sie haben relativ viele Dinge gemacht im deutschen Fernsehen, in der deutschen Medienlandschaft. Sie waren die letzten Jahre aber nicht sehr präsent im Mediengeschäft. Als was hätte ich Sie denn jetzt eigentlich gerade vorstellen können?
Als Unternehmer.
Mhm. Okay, nach wie vor als Unternehmer.
Ja.
Also das, was man im Vorgespräch vielen anderen Teilnehmern hier habe ich entnommen, macht der nicht was mit Energie? Sie hatten zwischenzeitlich was mit Energie gemacht, die ist Ihnen dann aber ein bisschen ausgegangen. Vielleicht können Sie uns erzählen, was passiert ist, seit Sie 2007 bei Premiere gesagt haben, ich bin da mal weg.
Naja, da habe ich als erstes eine Maschinenbaufirma gekauft, vom Fiction so richtig in die heftige Realität. Und dann habe ich mich mit Energie beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, naja, was könnte denn in Zukunft so spannend sein wie in den letzten 20 Jahren das Privatfernsehen? Und was könnte ein Thema sein, das uns die nächsten 20, 30 Jahre auch weiterhin so intensiv beschäftigt? Und da bin ich auf Energie gekommen und darunter die Energieeffizienz. Ja, und daraus ist einer der führenden Dienstleister für Energieeffizienz entstanden mit 230 Ingenieuren und Energiefachleuten, die heute von meinem ältesten Sohn gemanagt werden. Ich bin da Aufsichtsratsvorsitzender und habe festgestellt, so ganz, das übergeordnete Thema ist natürlich super spannend, ja, aber dann musst du schon in die Ingenieurwissenschaften einsteigen und das bin ich nicht. Ich bin Medienmann und geradezu ein ausgewiesener Nicht-Ingenieur, kann da also für gute Laune sorgen, aber für keine richtig kompetenten Lösungen und daher habe ich gesagt, das sollen jetzt andere machen.
Ich wollte gerade sagen, also Fernsehen und Energie, also Kreativität ist im Fernsehen gefragt, bei der Energie ist die Kreativität halt dann natürlich nicht gefragt. Ne?
Das ist ein Irrtum, ja.
Okay.
Ich meine, da kommen wir zwar in den Bereich der exakten Wissenschaften, habe ich gedacht, ne, Naturwissenschaften, und ich habe auch gedacht, dass da die Menschen und die Ingenieure irgendwie so ganz brave, also nicht so marktschreierische Typen sind, wie wir im Mediengeschäft, ja, und da habe ich festgestellt, nee, die haben mich auch geblendet, also die haben mich zwei, dreimal auch ein bisschen hereingelegt. Bei Fernsehleuten kann ich ja unterscheiden zwischen guten und qualifizierten Leuten, aber im Energiegeschäft ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also jedenfalls war meine Lebenserfahrung, dass der liebe Gott also diese menschlichen Qualitäten branchenübergreifend verteilt hat und insofern bin ich da ein bisschen schlauer geworden und vielleicht sogar ein bisschen ärmer.
Aber
habe also da richtig Lehrgeld bezahlt, das erste Mal in meinem Leben, ja. Aber jetzt läuft's gut.
Okay, gut. Ja. Wir kommen gleich zu den neuen Projekten. Wir werden natürlich auch, wir haben genügend Weggefährten von Ihnen hier, die Sie auch aus Ihren früheren Wirken in der Medienwelt noch kennen. Wir kommen natürlich auch darauf nochmal. Zum Einstieg aber nochmal die Nachfrage, wenn man dann plötzlich aus dem Mediengeschäft raus ist, wie leicht fällt das von heute auf morgen plötzlich, sich nicht mehr zu Wort zu melden? Sie waren immer bekannt als jemand, der auf Podien wie diesen sehr launig und sehr gerne vertreten war und Meinung bezogen hat, Meinung auch geäußert hat. Wie leicht fiel das auf einmal, nichts mehr zu sagen?
Na gut, ich habe mich ja schnell fest entschlossen, aus dem Mediengeschäft auszusteigen. Das chinesische Wort ernst genommen, wenn du durch die Tür gehst, bist du draußen. Ja? Also mir war klar, die Bühne ist da nicht mehr da, dann muss ich mein Leben entsprechend einrichten. Und das Allerblödeste, das manche machen in solchen Situationen, nämlich im Nachhinein, also aus einer Position, wo man keine Verantwortung mehr hat, ständig besserwisserische Kommentare abzugeben an die Nachfolger oder überhaupt an die ganze Welt. Ja. Also diese Art von risikofreier Besserwisserei und auch teilweise Nörglerei, die wollte ich also garantiert nicht machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, von da an keine Interviews. Medien habe ich gemacht und zwar intensiv und lange. Und jetzt sind neue Themen dran und das ist mir dann leicht gefallen. Es ist ja nur eine Frage der inneren Überzeugung. Ja.
Okay, weil das hätte ich jetzt gesagt, das ist, Sie waren bei auch in den Zeiten bei Premiere immer als, sagen wir mal, als Lautsprecher bekannt. Sie waren ja an vorderster Front tätig, haben sehr offensiv Dinge angekündigt, Dinge promotet. Deswegen dachte ich mir, dass es so jemandem dann doch eher schwerfällt oder er dann doch Unterstützung oder erstmal sozusagen sich dran gewöhnen muss, dass er irgendwie nicht mehr nach was gefragt wird, was in der Medienwelt zu tun ist.
Ja, das habe ich psychotherapeutisch schnell verarbeitet und dann ging das Leben auch so mit neuen Themen weiter. Ja? Also wenn man sich entscheidet, eine neue Lebensphase einzuleiten, dann muss man das schon ganz machen.
Wie oft mussten Sie denn dann in den Jahren, in denen Sie sicherlich ja mit dem Kofler Energies tätig waren, aber wie oft mussten Sie Anfragen aus der Medienwelt widerstehen? Gab es die Versuche, Sie zurückzuholen? Wie oft haben Sie Nein gesagt?
Ja, zu Dutzenden, ja. Aber das war ja klar, was hätte ich denn im konventionellen Mediengeschäft noch machen sollen? Ja, da habe ich das Privatfernsehen in seinen besten Zeiten gestalten dürfen. Ja, hätte ich nach 15 Jahren nochmal mich ums Vorabendprogramm von ProSieben kümmern müssen, nachdem ich das ja schon 10 Jahre vorher gemacht habe. Also das war alles keine Option, ja.
So. Also hat, wenn ich das mal entnehmen darf, der Antwort, hat das Privatfernsehen seine besten Zeiten hinter sich?
Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also ich will nur sagen, es gab noch mal so eine Phase, ja, sagen wir mal in den 90er Jahren, ja, da waren wir wirklich die Innovatoren, da waren wir vorne dran, da hat RTL jede Menge neue Sendeformate gemacht. Ich habe mit ProSieben, wissen Sie, von der Bill Cosby Show bis jetzt zu den Simpsons, die immer noch laufen, auch neue Formate eingeführt, wenn auch gekaufte, nicht eigenentwickelte. Und dann gab es gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also wir haben, und die Talkshows am Nachmittag und ich habe Arabella eingeführt und Sat.1 hat jede Menge gemacht. Also da waren die Privatsender die Innovatoren der deutschen Fernsehwirklichkeit. Ja? Und das fand ich schon ganz toll. Da hatte man auch so ein Gefühl, wir krempeln da diese Welt nochmal um und kriegen diese öffentlich-rechtlichen Oligopolisten in die Ecke, wo sie auch ihren Platz haben sollen, nämlich da, wo ihr öffentlich-rechtlicher Programmauftrag sie auch hindefinieren würde, wenn das irgendjemand ernst nehmen würde. Und dann, glaube ich, hat sich eben die Welt verändert und das Internet kam. Aber das war so eine tolle Pionierphase. Deswegen, so meine ich das mit den besten Zeiten. Ich halte gar nichts davon zu reden, dass von den guten alten Zeiten, das ist wirklich Blödsinn. Aber das war für mich jedenfalls so ein intensiver, toller Moment.
Zu den alten Zeiten, ob sie gut oder schlecht waren, kommen wir dann nochmal. Aber Pionierzeit und was Neues machen, das haben Sie dann ja letztes Jahr nochmal für sich entdeckt. Also Kofler Energies, wo die meisten vielleicht hier im Saal noch sozusagen was von gehört haben. Ihr neuester Schritt zurück in die Medienwelt hat letztes Jahr einmal kurz Schlagzeilen gemacht. Da hieß es, Kofler macht was mit YouTube. Und dann wurde es erstmal relativ still. Was machen Sie mit YouTube? Ich sag mal, das beste Stichwort, was man geben kann, Beauty-Tipps.
Warum nicht?
Ne? Ja. Stimmt schon, oder?
Es ist doch etwas, was das Leben schön macht. Ja. So, und das war immer schon ein gewisses Interesse von mir. Nee, jetzt ernsthaft. Wissen Sie, bin Optimist. Ja, hat man mehr vom Leben, kann ich Ihnen allen empfehlen. Und da um Beauty gehört halt auch dazu.
Ja.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich hatte eigentlich mit dem Medienthema abgeschlossen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass mich nochmal in dem Mediengeschäft so neue Kombinationen interessieren könnten. Ja? So bis dann eben vor 1,5 Jahren ein Bekannter auf mich zukam und sagte, du, wir haben da ein paar so YouTube-Stars unter Vertrag, kennst du die? Sag ich, nee, nichts davon gehört. Dann hat er mir also da mal so ein paar Videos von denen gezeigt. Und da habe ich im ersten Moment so etwas arrogant gesagt, du, also wenn die zum Programmcasting zu meinen Zeiten zu ProSieben gekommen wären, die hätten dann nicht mal sich fürs Nachtprogramm bewerben dürfen, ja. Und dann aber hat er gesagt, du, pass auf, was du sagst, hier 1,2 Millionen Abonnenten und wenn der ein Video hochlädt, innerhalb von 48 Stunden 300.000 Abrufe und da wusste ich, hoppla, das sind jetzt Dimensionen, die auch für erfahrene Fernsehfuhrleute hier interessant sind. Und dann begann ich mich für das alles sehr zu interessieren. Ja? Und habe dann kurzum festgestellt, dass wir jetzt wieder in so eine neue Phase kommen, die wieder so eine Umbruch- und Pionierphase werden könnte, mit neuen Kombinationen von Medien, Marketing, Werbung, Vertrieb, Produktentwicklung. Und das besondere Kennzeichen, was mich also fasziniert hat dann, also war zum einen mal die Interaktivität und diese Mobilisierungskraft dieser YouTube-Stars. Ja? Also dieses Feedback und alles, was wir vor 20 Jahren auf Medienkongressen diskutiert haben über interaktives Fernsehen und so, ja, das sah ich da plötzlich hier verwirklicht. Das eine. Und das zweite ist die einfache technische Verbreitung in einer tollen Qualität. Ja. So, und das hat mich besonders fasziniert, das verstehen vielleicht jüngere Leute hier nicht, aber als ich mit Fernsehen angefangen habe, da war die technische Reichweite unser größtes Problem. Ja, ich habe mit ProSieben angefangen, da hatten wir 2,4 Millionen Haushalte, technische Reichweite über Kabel. Ja, und dann gab es die terrestrischen Frequenzen, die von den technischen Direktoren der ARD und des ZDF gehortet wurden und die saßen drauf wie auf dem Nibelungenschatz. Und dann... Da, ja klar, dass die Privaten nicht sich weiterentwickeln konnten. Und dann gab's RTL und Sat.1, die haben dann terrestrische Frequenzen bekommen. RTL in den sozialdemokratisch regierten Bundesländern und Sat.1 in den CDU oder CSU regierten Ländern. Und ich war mit ProSieben halt mittendrin, ja, und habe gar keine bekommen, ja. Und dann kam Gott sei Dank Astra daher. Und ich war der Erste, der einen Vertrag mit Astra unterschrieben hat für das direktempfangbare Satellitenfernsehen, aus dem einzigen Grund, aus der Not heraus, weil ich gedacht habe, wenn wir irgendwann mal weiterkommen wollen, da mit der technischen Reichweite, dann via Satellit, ja. So, und es gab natürlich noch viel Aufwand, ja. Also, ProSieben in den ersten 2-3 Jahren, weiß ich noch, da haben halt dann 150, 200 Millionen hier Mark mal verbrannt, als ich HOT gegründet habe, dann da gab's noch keine Rundfunkgesetzgebung dafür und ich habe gedacht, naja, was nicht verboten ist, das müsste eigentlich erlaubt sein und habe mal zum Senden angefangen, habe die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gleich die Leviten gelesen, ja, und da haben wir aber auch die ersten 30, 40 Millionen Mark erstmal verbrannt oder investiert oder an Anlaufverluste gesteckt, wie man das nennen will, es war jedenfalls weg und heute ist diese technische Reichweite unser Urproblem, ja?
Ja.
Gar nicht mehr da, ja? Ja. Jeder kann auf Sendung gehen, jetzt mit keinem Geld, wie mir die Rocket Beans kürzlich erzählt haben. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, da sind so eine Gamer-Truppe da, die online live sendet.
Ja.
Ich meine, die machen Live-Fernsehen, 24 Stunden dabei, also nicht immer live, sondern die wiederholen das. Die machen lineares Fernsehen, also das, wo die sogenannte Native Generation Digital sagt, oder man ihnen in den Mund legt, nee, also das lineare Fernsehen, das ist da alles vorbei, da gibt's alles nur noch auf Abruf und so weiter. Machen die ein lineares, ein Spartenprogramm, hätten wir früher gesagt, ja?
Ja.
Und das online live verbreitet, in einer super Qualität. Ja?
Ich glaube, das ist in der Tat spannend, wenn alle jetzt heutzutage von On-Demand reden. Und es gibt natürlich auch neue Anbieter, die komplett On-Demand auf On-Demand setzen. Aber dass es dann eben so jemand wie die Rocket Beans gibt oder auch Joyce in einer gewissen Art und Weise, die plötzlich sagen, wir machen wieder live und ihr müsst um eine gewisse Zeit einschalten. Und die Zielgruppe akzeptiert das und sieht es gar nicht als vorsinnflutlich. Ja. Also die Diskussion, linear ist alt, On-Demand ist neu, ist dann immer so ein bisschen falsch, ne? Vielleicht,
was heißt falsch? Wissen Sie, vielleicht müssen wir da gar nicht in diesen Kategorien argumentieren, sondern das ist dann eine unternehmerische Einschätzung. Ja. Und ich jedenfalls bin überzeugt, dass wir eine neue Generation von Sendern erleben werden. Das sind Online-Live-Sender, ja, die linear sind, aber mit On-Demand-Komponenten dabei, mit interaktiven Komponenten dabei, also best of all worlds sozusagen, mit geringen technischen Kosten. Und das ist deswegen so super, weil man dann eben sich auf den Inhalt konzentrieren kann und das Geld in Inhalt, in Marketing, in Leute, in Entwicklung, Ausbildung von Leuten investieren kann. Ja? Und das, finde ich, ist der große Vorteil jetzt hier dieser digitalen Verbreitungsmöglichkeiten, dass man weniger in die Technik, also früher gab es mal eine Werbekampagne, wir investieren alles in die Schokolade und nichts in die Verpackung, ich weiß nicht, ob Sie das so erinnern können, ja, du musst jetzt fast nichts mehr in die Technik investieren, kannst alles in Fantasie und programmliche Inhalte investieren und deswegen ist das jetzt eine faszinierende Möglichkeit für neue Kombinationen und deswegen bin ich jetzt auch wieder ein bisschen dabei.
Um das nochmal zu konkretisieren, wir sind sozusagen bei YouTube angefangen und haben gesagt, Sie waren fasziniert über den Erfolg. Kommen wir kurz zum Stichwort Glow. Glow ist die Marke, mit der Sie arbeiten. Die Glow Conventions sind dann zum Beispiel Events, die Sie mit veranstalten, wo Beauty-Blogger und Beauty-Firmen zusammen sozusagen der Zielgruppe ein Event kreieren. Ich glaube, der nächste ist in Hannover, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, die Marke Glow haben wir erfunden, weil wir uns gedacht haben, jetzt haben wir doch hier die Top YouTube-Stars aus dem Bereich Beauty unter Vertrag. Das heißt, wir begleiten die unternehmerisch, wir entwickeln Geschäftsmodelle mit ihnen. Und dann haben wir diese Video-Days in Köln gesehen, da waren 15.000 Leute da und fast keine Organisation. Und gesagt, also das muss man besser machen können. Ja, Entschuldigung, wenn da irgendjemand dabei ist, also da stand man für ein Bier an und kriegte keins und das finde ich ganz schrecklich. Ja. So, und da habe ich gesagt, nee, und wir wollen das thematisch irgendwie fokussieren. Mhm. Ja, und da kam dieses Thema Beauty, weil wir halt diese Beauty-Stars hatten. Ja, und dann haben wir also diese, man könnte sagen, auf altmodisch ausgedrückt, diese Publikumsmesse erfunden. Mhm. Man kann es moderner ausdrücken und sagen, einen großen Community-Event für alle, die sich für Beauty interessieren. Das sind normalerweise, sind natürlich vor allem Frauen, junge Frauen, zwischen 15 und 30 ungefähr, ist die Zielgruppe. Ja, und dann haben wir das in die Tat umgesetzt und haben die Tickets dafür für Bochum das erste Mal. Keiner kannte den Namen Glow. Ja. Glow steht für glühen, falls in der GLOW, ja, Glow. Keiner kannte das, alles das erste Mal und wir haben keine Fernsehwerbung, keine Printwerbung gemacht, ein bisschen Plakat und haben diese Tickets, die waren ausverkauft, immerhin von 29 Euro bis 89 Euro, drei Wochen vor dem Event, ja. Und ich war baff.
Darf ich fragen, wo der Unterschied bestand? 29,89 All Access oder Fastlane war dann der?
Ja. Also 29 Euro ist quasi das normale Einlassticket und man kann überall hin. Und wenn man 49 zahlt, dann kriegt man eine Umarmung und ein Selfie mit dem geliebten YouTube-Star, garantiert. Ja.
Ja.
Und wenn man 89 Euro bezahlt, dann gibt es noch ein paar Goodies dazu. Und dann darf man eine Stunde früher in die Halle gehen und erstmal ungestört alle Neuigkeiten ausprobieren und so weiter.
Veranstaltet wird das von der Glow Media Group, wenn ich das richtig gelesen habe. So, jetzt nennt sich das Glow Media Group. Was gehört oder was soll diese Gruppe denn noch machen, außer sozusagen, oder sind das die beiden Elemente, das Management, sozusagen die Betreuung von YouTube-Kanälen und den Organisation von diesen Events, oder gehört zu dieser Gruppe dann noch mehr? Also was muss man sich vorstellen und wie sind Sie daran beteiligt? Das würde mich interessieren.
Ja, ich bin mit ungefähr 60% daran beteiligt und meine drei Partner, Jörg Hoppe und Christoph Post und Holger Hansen, denen gehören die anderen 40%. Wir sind also ein Team, das nicht gerade so Startup, im Startup-Alter ist, ja. Deswegen sage ich auch, wir sind kein Startup, wir können schon was, ja. Und, und wir kombinieren halt unsere Fähigkeiten, die wir uns schon erworben haben, mit diesen neuen Dingen. Und unternehmerische Neuschöpfungen haben immer mit neuen Kombinationen zu tun. Du kannst nicht jedes Rad neu erfinden, ja, aber du kannst Räder neu kombinieren, ja. Und die Glow Media Group, die auch erst in der vergangenen Woche ins Handelsregister eingetragen worden ist, vorher hieß sie NVC New Video Commerce, ja.
Okay.
Aber mir hat diese Glow, also diese Keimzelle Glow so gut gefallen, ich war da, mir hat das echt imponiert, ja. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir taufen uns jetzt um in Glow Media Group und wir haben 7 Geschäftsfelder. Und haben insgesamt gut 100 Mitarbeiter mit Standorten in Berlin, in London und in Manchester.
Okay.
Und bald kommt New York dazu im Juli. Und im Zentrum steht also Social Media Marketing, Influencer Marketing, Artist Management, also alles, was dazugehört, um diese Social Media Plattform interessant zu bespielen, aber eben auch um Produkte zu vermarkten. Mhm. Bis hin zu Produkten, die wir selber besitzen oder Produkten von Unternehmen, die wir selber besitzen. Da habe ich eine nette Verbindung aus meiner alten Medienwelt mit der Judith Williams. Ich habe ja mal auch Teleshopping eingeführt in Deutschland mit HOT, ja, und das heißt jetzt HSE24 und die Best Performing Personality im europäischen Teleshopping ist die Judith Williams und die habe ich vor 20 Jahren mal eingestellt als Moderatorin und mit der habe ich jetzt haben wir jetzt Glow Media Group eine 50-50 Company, die heißt Glow Innovations und da haben wir eben unternehmerische Beteiligung mit Consumer-Produkten und einige davon kommen aus Judith Williams Investments in der Höhle der Löwen bei Vox. Ja, was sie da quasi investiert, das wird dann von der Glow Innovations betreut und weiterentwickelt.
Ihre Partner sind, haben Sie gesagt, Herr Post und Herr Hoppe, beides ja MME, die Produktionsfirma, die in den 90ern ja auch eine der großen Namen im Golden Age of Television, was es damals schon gab, waren. Die kommen aus der klassischen Fernsehproduktion. Sie kommen auch aus, ich sag mal, dem klassischen Fernsehgeschäft. Soll die Glow Media Group dann quasi sich jetzt also ist es schwer vorstellbar, dass Sie gar keine Lust mehr haben auf Produktion, zumal die beiden Kollegen doch mit der DEF Media AG auch eine Fernsehproduktionsfirma noch haben. Wie passt die in die Glow Media Group eigentlich rein?
Ja, ganz gut.
Existiert die parallel?
Ja, also zunächst einmal hat mir die DEF ja ein nettes, nostalgisches Flashback beschert in der vergangenen Woche. Sie haben sicher alle auf ProSieben das alte Logo gesehen, ja.
Vielleicht muss man kurz sagen, letzten Donnerstag gab es einen 90er-Countdown bei ProSieben und in sozusagen Anlehnung an diesen Countdown hat ProSieben für einen Tag nochmal ihr altes ProSieben-Logo.
Genau, ja. Das alte, ich meine, das neue ist schon besser, muss ich sagen, ja. Aber trotzdem, das alte war also jetzt richtig nett und die Sendung war auch sehr erfolgreich, ja. 11,7% Marktanteil, seit langer Zeit habe ich wieder mal so als Profi Fernsehen geschaut und am nächsten Tag auf die Ratings gewartet, ja, und habe gesagt, ach, 11,7%, ja, bei 14 bis 49, das wäre zu meinen Zeiten auch ganz okay gewesen, ja. Und heute ist Mittwoch, morgen 20.15 Uhr ist der zweite Teil, also ist sehr empfehlenswert, ist eine wirklich nette Sendung, unterhaltsam. Ich wollte eigentlich nur kurz reinschauen, um zu sehen, ob Post und Hoppe da ordentlich gearbeitet haben, aber ich bin dann hängen geblieben, die ganze Sendung, weil es wirklich amüsant und interessant war. Ja.
Das heißt, die DEF Media ist jetzt Teil dann auch der Glow Media Group? Oder
ja, wie war das? Hoppe und Post, also Jörg und Christoph, werden die einbringen in die Glow Media Group und das wird dann ein Teil sein, eben in dieser neuen Kombination zwischen Social Media, audiovisuelle Content-Produktion aller Art, ja, bis hin zu vielen Vermarktungsaktivitäten und eben unter anderem auch diese Publikums-Events, weil ich es ganz interessant finde, wie also in real Publikums-Events sich kombinieren lassen mit Medienausstrahlung. Wir haben dann eben bei so einer Glow halt 100 oder 120 Millionen Media Impressions, weil all diese jungen Leute da wahnsinnig viele Fotos auf Instagram posten und auf YouTube finden sie hunderte von Videos über die tollen Erlebnisse auf der Glow. Lauter glückliche Menschen. Mhm. Ja, was will man in meinem Alter mehr als lauter glückliche Menschen, junge Menschen um sich haben? Ja.
Okay, also das heißt, Sie sind nicht ganz dem Fernsehen quasi fremd geworden, also nicht nur auf den Conventions und bei YouTube unterwegs, sondern Sie sind auch im Bereich der TV-Produktion dann künftig wieder.
Ja, klar. Nein, und ich meine, das gehört doch alles zusammen, das ist viel, also diese Unterschied zwischen alten und neuen Medien, das kann man vielleicht mal so auf der Timeline gerne machen, ja, aber ich finde die deutschen Fernseher unter also ProSieben, Sat.1 oder RTL, die sind auch finde ich sehr professionell gemanagt. Die sind natürlich auch im digitalen Business ordentlich unterwegs. Die sind unternehmerisch und investieren da und fördern junge Leute. Das ist alles super. Also wieso soll das umgekehrt? Ich komme jetzt mal vom Social-Media-Bereich her und werde selbstverständlich wieder mit Fernsehen Kontakt haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von führenden Leuten in der deutschen Fernsehbranche, die habe ich eingestellt. Ja, also da ergibt sich ein natürlicher Anknüpfungspunkt. Nee. Also ich sehe das schon als Ganzes und komme jetzt mal von einer anderen Ecke her und das ist der Auslösungspunkt, warum ich überhaupt wieder da in das Mediengeschäft zurückkomme.
Gut, ich wollte ja nur klären, ob Sie sozusagen zurück sind im Netz oder eben auch zurück für die eben alten Weggefährten. Aber wie Sie schon sagen, das da wird der ein oder andere Gefallen dann eingefordert. Dann.
Nein. So einer bin ich nicht. Nein, das wird alles. Wir sind Sportler und jeder muss seinen 100-Meter-Lauf selber machen.
Meine ganz private Frage, haben Sie eigentlich Sky?
Sky?
Ja, zu Hause.
Ja, zweimal A59 € das volle Programm. Eine in meinem Haus am Tegernsee und eins in Berlin, ja?
Das ist so. Ja. Das heißt, Sie drücken den Kollegen auch die Daumen, wenn es morgen um die Bundesliga-Rechte vergeht.
Ja, selbstverständlich. Und ich finde auch diese blöde Soul Bayer da, Rule, ja, die muss weg. Ja. Ich weiß nicht, wissen Sie, alle verlangen vom PTV, dass sie Milliarden für den Profifußball aufbringen sollen und gleichzeitig wollen sie ihm nicht die Chancen einräumen, hier auf genügend Exklusivität, damit die Leute freiwillig sagen, jawohl, so ein Abo brauche ich halt, weil ich die anderen Bilder eben leider erst am nächsten Tag sehen kann. Mhm. Also diese Heuchelei muss auch mal aufhören.
Ich würde gerne einen Satz zitieren von Michael Hahnfeld, dem Medienredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der hat den schönen Absatz geschrieben, in einer Nacht hat Georg Kofler alles verloren. Er sagt zwar, er habe sich nicht verzockt, doch er hat hochgepokert und er hat mehr verloren als die Senderichter in der Bundesliga. Sein Lebenswerk steht auf dem Spiel. Das war Dezember 2005. Da hatten Sie, man entnimmt Ihrer Abneigung gegenüber Experimenten der DFL sozusagen die Erfahrung von damals, als plötzlich aus dem Nichts ein Anbieter wie Arena, ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt, es gab zwischenzeitlich mal einen anderen Fußballrechteinhaber in Deutschland, Hat ihn die Rechte
das vergessen haben, ist auch nicht schlimm, ja?
War das der Tag, an dem Ihnen das Leben für Premiere in den folgenden Jahren schwer gemacht wurde?
Nein. Also ich wollte natürlich da das Match entscheiden, ja? Und zwar gibt es eine Möglichkeit, PTV ähnlich wie in Großbritannien groß zu machen, ja? Und dafür brauchst du dann eben 8 bis 10 Millionen Abonnenten. Und das geht natürlich einher mit dem, was im Mutterland des Fußballs, ja, eine Selbstverständlichkeit war, nämlich, dass man die Premier League eben erst auf BBC 2 am Sonntag um 22.30 Uhr sehen konnte, ja. Und daraufhin sind die Abonnentenzahlen von Sky geradezu explodiert in England, ja. Und zu mir kamen natürlich auch die deutschen Fußballmanager und sagten, Georg, du musst jetzt statt deiner 200 Millionen im Jahr 500, schau doch mal, die in England, die kriegen 6 damals, ja, 600 Millionen, ja, wir kriegen 200 Millionen. Habe ich gesagt, Freunde, das machen wir auch, ja, aber dann müssen wir vergleichbare Verbreitungs- und Exklusivitätsbedingungen haben wie Sky in England, ja. Also da gibt's keinen Halbschwanger dazwischen, ja. Und ich habe dann im Vorwege, also sprich bei der Vorbereitung der Ausschreibung, die Fußballliga auch überzeugt, dass sie verschiedene Szenarien ausschreibt, und ein Szenario war tatsächlich eins ohne die Sportschau der ARD. Und darauf habe ich 360 Millionen geboten, und auf alle anderen Szenarien habe ich 1 Euro geboten, damit hier mal klar ist, hier was gewollt ist, ja. So. Und ich dachte auch lange, ich komme durch, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass jemand anders, der 0 Abonnenten hat, ein Szenario akzeptieren würde mit Sportschau und dafür auch noch mehr zahlen würde als Premiere, ja. Und dann gab es solche Wahnsinnige. Das waren damals die Master of the Universe im Private Equity Geschäft. Ja, die haben sich gedacht, okay, wir nehmen Premiere die Fußballrechte weg und dann gehen alle Abonnenten automatisch zu Unity Media rüber und damit killen wir Premiere und wir sind noch größer und noch toller als vorher. Ja, so, und da habe ich gesagt, Freunde, so geht's nicht. Und dann haben natürlich am nächsten Tag die Zeitungen geschrieben. Ja, ich bin dann ins Büro gefahren und dann denke ich mir, boah, bei diesen, da gibt's auch diese Zeitungsständer, ja, von der Boulevardpresse, den kenne ich ja irgendwie da. Und da war ich dann vorne drauf, ja, Kofler, 100 Millionen verzockt in einer Nacht und so weiter, ja. Und da haben mich Journalisten angerufen, ob ich das wieder machen würde. Das ist selbstverständlich, aber sie haben 100 Millionen. Da habe ich gesagt, also ihr Mitleid soll sich in Grenzen halten. Wissen Sie, um 100 Millionen zu verzocken, muss man erstmal 100 Millionen haben. Ja, und da sind Sie bei mir beim Falschen. Aber was Lebenswerk angeht, wir haben uns ja dann sehr ordentlich verteidigt. Ja, also das glaube ich, da bin ich schon stolz auf diese Zeit. Das war sauschwer, ja. Und der Aktienkurs hat sich halbiert und dieser ganze Druck da, ja. Aber ich glaube, wir haben da ein Verteidigungsmarketing erster Güterklasse gemacht und danach hat Arena eben auch kapituliert, ja.
Aber es waren dann offenbar schon 2 Jahre, die Premiere sehr gehindert haben im Wachstum, oder? Also ich meine, an dem Tag selber 40% Aktienkurs verloren. Es waren schon schwierige Jahre danach. Eine kurze Anekdote würde ich nur gerne überprüfen. Es heißt, zu dem Zeitpunkt haben Sie schon die neue Firmenzentrale von Premiere geplant, wo Sky jetzt sitzt. Ja. Es gibt das Gerücht, dass der Projektname für den Neubau Ihrer Firmenzentrale Arena hieß und dass Sie das an dem Tag umbenannt haben, weil Sie jetzt nicht wollten, dass es so heißt wie...
Das weiß ich echt nicht.
Dann erzählen das die Kollegen bei Sky.
Ja, aber können Sie, für gute Geschichten muss man als Medienmann immer Verständnis haben.
Aber
ja?
wenn das jetzt nicht der Anlass war, dass es in den folgenden Jahren noch nicht so richtig gezündet ist bei Premiere, dann lassen Sie mich es anders fragen. Was hat Premiere dann so lange falsch gemacht und was macht Sky jetzt richtig?
Nee, wir haben wenn wir mal langsam hier, ja. Also ich habe ich habe den Laden übernommen, als alle gesagt haben, das ist der Sargnagel von Kirchmedia und BTV in Deutschland funktioniert es und Kofler, bist du wahnsinnig. Und ich habe einen 2-stelligen Millionenbetrag, war das Mark oder Euro, weiß ich ja nicht mehr, 2002 war schon Euro, ja, investiert aus meinem eigenen Portemonnaie, weil ich so daran geglaubt habe, dass es doch gehen könnte, ja, und das war schon eine Turbosanierung, ja. Ich meine, als ich dahin kam, haben die 1,8 Millionen Euro Kosten gehabt, laufende, und 800 Millionen laufende Einnahmen. Das heißt, 1 Milliarde Cash verbrannt in der Bilanz minus 1,6 Milliarden. Ja? So, dann machen Sie mal da hier schön rum, ja, bis sie kein, gar nichts mehr da ist, ja, und der Hauptgesellschafter Insolvenz anmeldet. Ja? Also, wir haben das ja dann so hingebracht, dass wir die Premiere wieder stabilisiert haben und an die Börse geführt haben, mit damals keiner schlechten Bewertung von 2,2 Milliarden Euro. Dafür, dass das 2 Jahre vorher praktisch ein Sargnagel war, ja. Und dann dachte ich, okay, so, und jetzt machen wir es eben, wie Sie sagen, richtig, ja, indem wir ohne Sportschau die Bundesliga-Rechte mit mehr Exklusivität haben, und dann machen wir es den englischen Jungs nach, ja.
Okay.
So. Und dazu kam es nicht, weil die deutsche Fußballliga nicht den Mut hatte, hier eine klare Weichenstellung vorzunehmen, ja.
Okay.
So, und dann hatten wir 1,5 Jahren echt Stress, klar, bis dann alle Fernsehrechte wieder bei uns waren, und zwar zu für uns deutlich besseren Bedingungen, denn ich konnte ja damals einen großen Teil des Kaufpreises ja mit neuen Aktien von Premiere bezahlen. Ich habe neue Aktien ausgegeben, und das hat dazu geführt, dass Unity Media dann 16,7% dann der Premiere AG besaß und im Gegenzug die Rechte eingebracht hat. Ja, also das war dann ein ordentlicher Deal. Und als mich dann allerdings, um diese Sache noch hier zu beantworten, dass mich dann allerdings der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, der ja auch bei mir bei ProSieben mal gelernt hat, anrief und sagt, so Georg, jetzt hast du ja wieder alle Rechte, jetzt reden wir dann über die Ausschreibung 2009 bis 2012, und das war im Juli 2007. Da habe ich mir gedacht, boah, also was wieder, nochmal 5 Jahre und mit den gleichen Gesichtern, die gleichen Argumente nochmal durchdrehen, nee, darauf habe ich keine Lust. Und 3 Tage später habe ich für mich den Beschluss gefasst, jetzt lasse ich das Mediengeschäft mal Mediengeschäft sein.
Okay. Sky hat heute weit mehr Abonnenten, als Premiere es sich erhoffen konnte damals. Mhm. Und das, obwohl man ja ein paar hunderttausend Abonnenten mal runterrechnen musste, weil irgendwie da mal was falsch gezählt wurde oder doppelt gezählt wurde oder so.
Also junger Mann, da muss ich mal korrigieren. Ja?
Ja.
Also da wurde nichts falsch gezählt, wir haben nur eine andere Klassifizierung von Abonnenten gehabt. Der Controller, der dann den Murdoch mal im ersten Jahr und wohlgemerkt nur für ein Jahr, ja, weil er so viel Unheil angerichtet hat, ja, da mal als Geschäftsführer bei Premiere eingesetzt hat, der kam aus einem anderen Abonnentenverständnis. Ja, der sagt, ein Abonnent ist bei mir einer, der 10, 15, 20, 25 Euro bezahlt. Und ich sagte, für mich ist ein Abonnent auch einer, der 1 Euro bezahlt. Ja, okay. Und wir hatten damals ja, und das habe ich auf so vielen Analystenkonferenzen auch verkündet gesagt, wir müssen Masse machen in Deutschland, weil wir aufgrund der starken öffentlich-rechtlichen Sender und der Budgets, die wir da abgreifen in den Haushalten, nicht die Chance haben, einen Umsatz pro Kopf zu bekommen, wie Sky ihn in Italien oder in Großbritannien haben kann. Ja? Und deswegen müssen wir auf Masse gehen und erstmal die Leute zu uns in den Laden hereinholen, damit sie ein bisschen herumriechen können und sehen können, was Sky überhaupt bietet, und dann hoffen, dass ein Teil von denen bleibt und dann auch in höherwertige Pakete einsteigt. Okay. Und der Controller-Kollege, der hat gesagt, nee, das sind alles keine Abos hier mit 1 Euro, ja. Die klassifizieren wir anders. Ja? Okay. Darauf lege ich Wert. Wir haben nichts falsch gezählt. An der Bilanz hat sich kein Cent geändert. Am Ergebnis hat sich kein Cent geändert. Nur die Darstellung der Abonnentenzahlen ist von denen neu klassifiziert worden. Ja?
Ich wollte es nur kurz adressiert haben.
Nee, da habe ich ein bisschen sportlichen Ehrgeiz. Das lasse ich mir nicht nachreden.
Verstehe.
Ja?
Als Sie gegangen sind, war es für den Medienjournalismus erstmal ein bisschen schade, weil, wie man es erlebt, Sie sind meinungsfreudig und launig in Ihren Aussagen gewesen. Man kann aber nochmal zurückblenden und sagen, nach Ihnen kam Michael Börnecke als nächster Premiere-Chef. Man muss sagen, also an Gags hat er sie dann doch deutlich überboten. Also ich weiß nicht, ob es manche Leute noch im Saal gibt, die das wissen. Er hat irgendwie bei seinem Antritt gesagt, sein Ziel für Premiere seien 10 Millionen Abonnenten in 3 Jahren. Das war sportlich, wenn man überlegt, dass Premiere damals bei, ich glaube, 2,5, 2,7 Millionen stand. Da haben alle so gesagt, das ist eine interessante Ansage des neuen Chefs. Und, weiß man auch, glaube ich, kaum noch, er wollte Sat.1 kaufen plötzlich. Da hatte Premiere kaum Geld, und dann kam auf einmal, ging für 2 Tage durch die deutsche Presselandschaft Michael Börnecke, neuer damals Premiere-Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender, würde gerne Sat.1 kaufen. Also er hat ihn kurzzeitig, hatte eine launige Nachfolge bei Ihnen angetreten. Aber er war ja auch nur sehr kurz da dann und dann
nee, der weg Börne, vom Fenster. Ja, aber der Michael Börnecke ist ein richtig guter Mann. Der war ein toller Finanzvorstand in dieser ganz schwierigen Sanierungsphase. Ja. Und der ist ein sehr bedachter Mann. Also das mit den 10 Millionen Abonnenten, glaube ich, war eine langfristige Prognose. Und damals war er schon aber bei 4, weil wir ja die Abonnenten von Unity Media, von Premiere mitbekommen haben. Ja, das waren halt mittelbare Abonnenten. Ja.
Okay. Anders gefragt nochmal, um nochmal ein bisschen nach vorne zu blicken, wenn Sie sich heute nochmal irgendwo einsteigen würden oder investieren würden, würden Sie das tun bei einem linearen Pay-TV-Anbieter oder würden Sie eher sagen, Richtung VOD, Amazon, Netflix und Co. ist attraktiver und zukunftsfähiger?
Ach, ich habe mir dieses VOD-Geschäft mal ja ein bisschen angeschaut. Da gab es ja auch mal so einen Anbieter in Berlin da. So, das ist ja auch kein so leichtes Geschäft, ja.
Also gehörte Watch Ever zu denjenigen, die Sie mal angesprochen haben?
Also, sagen wir mal so, das war irgendwie, die haben ihre Büros in der Nachbarschaft da gehabt und da habe ich mal ein bisschen reingeschaut. Ja, so. ich meine, die waren ja praktisch auf dem Markt, kann man ja sagen. Und ich habe mich nicht mal dafür interessiert, ernsthaft. Ja. Will dazu jetzt auch weiter keine Kommentare abgeben. Aber ich habe mich mit dem Geschäftsmodell schon auseinandergesetzt. Ja. Und ich meine, das Pay-TV-Geschäft, das finde ich ja nach wie vor, ist ein sehr interessantes Geschäft, wenn man die Möglichkeit hat, eben gewisse Exklusivrechte zu haben. Und wenn, so wie in anderen Ländern, eben Pay-TV mit Satellitenfernsehen quasi verbunden ist und auch nicht nur exklusive Inhalte, sondern mehr Vielfalt bietet. Und die Chance haben wir uns in Deutschland verbaut, weil hier das übergewichtige, überfinanzierte öffentlich-rechtliche Fernsehen einen übergroßen Platz einnimmt und daher eine strukturelle Wettbewerbsverzerrung in der deutschen Fernsehlandschaft und insgesamt in der deutschen Medienwirtschaft bewirkt. Denn das wäre ja in jeder anderen Wirtschaftsbranche auch so, wenn die Hälfte des Marktes durch ein staatswirtschaftliches oder fast staatswirtschaftliches oligopolistisches System besetzt wird, dann bleibt halt weniger Raum für kreative unternehmerische Entfaltungen. Das ist ja ganz normal. Stellt euch vor, die Modewirtschaft, ja. In der Modewirtschaft gäbe es die Hälfte der Modeunternehmen, die öffentlich-rechtlich sind. Ja, was glaubt ihr, was da für eine Mode rauskäme, ja? So. Also, und jetzt sind wir in der Medienwirtschaft, also auch Kreativwirtschaft, ja? Und wieso soll das da anders sein, ja? Jetzt habe ich kürzlich gehört, das finde ich wirklich einen gewaltigen Treppenwitz, ja, dass da ein junger Mann, beamtet vom ZDF, jetzt in der Social Media Szene rumgeht und sagt, ja, hier er hätte 45 Millionen Jahresbudget und müsste jetzt eine Art Jugendportal zusammenschustern da, ja? Und sich dann hier geht mit dem Scheckbuch rum. Ich meine, 45 Millionen für so ein Ding, wo andere Leute aber hier mit 200.000 einen Sender machen, Rockabies und so, ja. Und der macht noch nicht mal einen Sender, sondern er will sich nur Sachen zusammenklauben und das irgendwie auf ein Portal rauf.
Aber Herr Kofler, bleiben Sie doch
beim ZDF mit 60 Jahren Durchschnittsalter. Das ist, versteht ihr? Ja? Der geht rum, hat seine Pension bis ins Jahr 2200 gesichert und geht in dieser kreativen Unternehmerlandschaft rum mit Scheckbuch Social Media, ja, und will so ein Ding zusammenstellen. Also versteht ihr, das ist krank.
Erstens, Sie sind ja jetzt Produzent, Sie könnten ja auch dafür produzieren. Und zweitens, bleiben Sie heute Nachmittag einfach noch ein bisschen hier, weil Florian Hager ist nachher hier und kann Ihnen was erzählen, was heißt er mit dem Geld machen will. Also von da aus
können Sie mal hier
werden Sie die Antwort dann erfahren. Eine letzte Frage hätte ich nur noch, und zwar Stichwort Abschied aus dem Fernsehen. Sie sind 2007 von heute auf morgen weg gewesen. Im Dezember gab es jemanden im deutschen Fernsehen, den Sie damals zu ProSieben geholt haben. Stefan Raab hat gesagt, das war's für mich im deutschen Fernsehen. Glauben Sie ihm das oder kommt er irgendwann mit Beauty Conventions zurück?
Mit anderen Conventions. Das ist ein toller Unternehmer, ein toller Medienmann, der hat die DNA, die zu diesem Geschäft dazugehört. Natürlich wird er mal wiederkommen. Ja? Vielleicht mit mir, wer weiß.
Wer weiß. Super. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Georg Kofler. Danke fürs Zuhören. Und es geht gleich weiter hier an dieser Stelle. Herr Kofler, ganz herzlichen Dank.